Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Erste Gouverneurin in New Jersey, erster muslimischer Bürgermeister in New York. Die Demokratische Partei hat sich am gestrigen Wahltag in den USA durchgesetzt. Der USA-Experte Josef Bramel goss am Mittag bei uns im Deutschlandfunk Wasser in den Wein des Wahlerfolgs aus Sicht der Demokraten.
Ich denke, dass Mandani eine große Gefahr für die Demokraten darstellt. New York ist nicht der Rest der USA. Mandani hat eben den gleichen populistischen Wahlkampf, den radikalen Wahlkampf geführt wie Trump. Nur, ob diese Radikalität dann wirklich dem Land gut tut, das wage ich zu bezweifeln.
Wir berichten, die Bundesregierung möchte dem Begriff Bürokratieabbau Taten folgen lassen und Bundesinnenminister Dobrindt hat einen radikalen islamischen Verein verboten. Drei Themen bis 18.40 Uhr, anschließend unser Hintergrund, KI-Gesichtserkennung in Deutschland, das Ende von Anonym. New York, Virginia und New Jersey. Zwei Demokratinnen werden die beiden Bundesstaaten als Gouverneurinnen regieren. Und in New York hat sich Sohran Mamdani durchgesetzt. Er bezeichnet sich als demokratischen Sozialisten. Mamdani wird der erste muslimische Bürgermeister der Stadt sein. Die Wahlsiegerin und den Gewinner eint die Gegnerschaft zu ihrem Präsidenten. Dieser erklärte die Niederlage seiner Favoriten damit, dass nicht sein Name, also Trump, auf den Wahlzetteln gestanden habe. In einem Jahr finden in den USA die Zwischenwahlen zum Kongress statt. Nina Barth.
Nach dem gestrigen Wahltag in den USA kann selbst US-Präsident Donald Trump nichts schönreden. Gestern Abend war nicht gut für die Republikaner, ich denke für niemanden, sagt Trump bei einem Treffen mit republikanischen Senatoren am Morgen danach. Millionen Amerikaner, die ihre Stimme abgegeben haben, dürften das anders sehen. Der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, erklärt auf CNN, die Politik von Trump sei ein totales Desaster. Die Wähler hätten das verstanden und klargemacht, die Republikaner seien zu weit gegangen.
Under Donald Trump and Republican policies, it's been a complete and total disaster. And the American people understand that and they've made that very clear. The Republicans have gone too far.
Trump liefert erste Erklärungen. Die Umfragen zeigten, ein großer Faktor sei der Shutdown, der den Republikanern angelastet werde. Und
they say that I wasn't on the ballot was the biggest factor. But I don't know about that, but I was honored that they said that.
Meinungsforscher sagten, der größte Faktor sei die Tatsache, dass er nicht auf dem Wahlzettel gestanden habe. Er wisse nicht, ob das stimme, fühle sich aber geehrt, so Trump. Er ist verärgert, das ist ihm deutlich anzumerken. Die Republikaner müssten nun darüber sprechen, was sich ändern müsse. Und für Trump ist klar, erstmal muss die Filibuster-Regel abgeschafft werden. Die Regelung, die verhindert, dass die regierende Partei im Kongress quasi machen kann, was sie will. Der Filibuster schreibt vor, dass im Senat 60 Stimmen für die meisten Gesetze benötigt werden. Das heißt, im Moment sind die Republikaner, auch wenn sie die Mehrheit im Senat haben, trotzdem auf Stimmen der Demokraten angewiesen. Auch jetzt, um den Shutdown zu beenden.
It's time for Republicans to do what they have to do, and that's terminate the filibuster. It's the only way you can do it. And if you don't terminate the filibuster, you'll be in bad shape. We won't pass any legislation.
Es ist Zeit, dass die Republikaner tun, was sie tun müssen, nämlich die Filibuster-Regel abschaffen. Das ist der einzige Weg, sonst sind wir in einer schlechten Lage. Wir werden keine Gesetze mehr verabschieden, so Trump. Noch sperren sich Republikaner gegen die Abschaffung des Filibuster. Sie wissen, irgendwann werden die Demokraten wieder an der Macht sein. Aber Trump wird den Druck auf seine Partei erhöhen. Und einige, die wiedergewählt werden wollen, werden sich fragen, ob sie mehr Angst vor Trump haben oder vor ihren Wählern. Und die Demokraten? Die können feiern, aber stehen auch vor einer Entscheidung, in welche Richtung soll die Partei gehen. In New Jersey und Virginia haben zwei gemäßigte Demokratinnen gewonnen. Abigail Spanberger, die künftige Gouverneurin von Virginia, erklärt nach ihrem Wahlsieg:
And to those Virginians who did not vote for me, I want you to know that my goal and my intent is to serve all Virginians.
Ihre Botschaft an all diejenigen, die nicht für sie gestimmt hätten, sei, sie werde sich für alle Menschen in Virginia einsetzen. Auf der anderen Seite der Wahlsieger und künftige Bürgermeister von New York, Sohran Mamdani, der 34-jährige linke Demokrat, der sich selbst Sozialist nennt.
In this moment of political darkness, New York will be the light.
New York werde das Licht sein in Zeiten der politischen Finsternis, so Mandani. Für die Demokraten wird die Frage sein, welche Richtung wollen sie einschlagen? Was ist die beste Strategie mit Blick auf die Kongresszwischenwahlen im kommenden Jahr? Zuversichtlicher in die Zukunft schauen können sie jedenfalls nach dem gestrigen Wahlabend.
Nina Barth berichtete. Weitere Informationen auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, in unserer Deutschlandfunk-App und ein Kommentar ab 19.05 Uhr in diesem Programm. Hohe Energiekosten, zu wenige Fachkräfte und wesentlich ein kaum zu bewältigendes Geflecht an Regelungen und Beeinträchtigungen tragen zur schlechten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland bei. Die Menschen, die hierzulande unternehmerisch Verantwortung tragen, erwarten, dass im angekündigten Herbst der Reformen, so wie in der Natur die Blätter fallen, künftig Vorschriften und Dokumentationspflichten entfallen werden. Das jüngst geschaffene Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung hat jetzt erste Vorhaben vorgelegt. Columba Krieg berichtet.
Der Minister für Digitales und Staatsmodernisierung ist gut aufgelegt, als er zur Fragestunde im Bundestag an das Mikrofon tritt.
Ich komme heute hier rein mit wirklich guter Laune. Und das hat einen wichtigen Grund. Wir hatten heute eine sehr wichtige Kabinettssitzung und die war sehr, sehr erfolgreich.
In dieser sogenannten Entlastungssitzung hat sich die Bundesregierung auf Maßnahmen geeinigt, mit denen Bürokratie abgebaut werden soll. Alle Ministerinnen und Minister hatten Vorschläge vorgelegt, wie in ihren Ressorts Prozesse verschlankt werden können. Dabei herausgekommen sind 50 Eckpunkte und 8 Sofortmaßnahmen. Zum Beispiel sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren für Straßen und Schienen einfacher und schneller werden. Auch Bauen soll schneller und günstiger werden. Ein konkretes Beispiel kommt aus dem Bereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales. In vielen Betrieben gibt es Sicherheitsbeauftragte, die neben ihrer regulären Tätigkeit für den Arbeitsschutz zuständig sind. Davon soll es weniger geben. So soll zum Beispiel der Druckluftbeauftragte wegfallen. Dirk Wiese, parlamentarischer Geschäftsführer des Koalitionspartners SPD, stellt heute einen weiteren Aspekt des Pakets in den Vordergrund. Die sogenannte Work-and-Stay-Agentur, die Fachkräften die Einwanderung erleichtern soll.
Wir haben in den letzten Jahren schon viel gemacht im Bereich Fachkräftezuwanderung, Arbeitskräftezuwanderung. Aber was man immer wieder feststellen musste, der Verwaltungsaufwand, der dahinter stattfindet, der ist in vielen Teilen noch viel zu groß, auch oftmals langwierig. Und da soll tatsächlich diese Work-and-Stay-Agentur einen wichtigen Beitrag leisten. Und darum ist es gut, dass auch das jetzt vorangebracht wird.
Der Digitalminister will auch die Digitalisierung in Stellung bringen, um Genehmigungs- und Verwaltungsprozesse wie Visumsverfahren und Anträge zu beschleunigen. Durch die Automatisierung mit KI erhofft er sich bei der Verwaltungsdigitalisierung ein Feuerwerk, sagte er dem Handelsblatt. Mit den sofort in Kraft tretenden Maßnahmen sollen zunächst 100 Millionen Euro eingespart werden. Insgesamt sollen es mal 16 Milliarden werden. In der Fragestunde im Bundestag erkundigte sich die Opposition nach Entlastungen nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger. Sonja Lemke von der Linken stellte in den Fokus, dass durch Bürokratieabbau auch Arbeitnehmerrechte zurückgenommen werden könnten.
Sie haben die Entlastung von Unternehmen angesprochen, unter anderem im Arbeitsschutz. Wie wollen Sie sicherstellen, dass diese Entlastung nicht zu Lasten der ArbeitnehmerInnen und deren Rechte gehen?
Wildberger betonte, diese Rechte hätte die Regierung im Blick. Regeln müssten aber auf ihre Effektivität überprüft werden. Auch aus der Wirtschaft kamen schon erste Reaktionen. Die gingen in eine andere Richtung. Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, geht das Paket nicht weit genug. Es sei auf den ersten Blick enttäuschend. Die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer, Helena Melnikow, sagte, die vorgelegten Eckpunkte könnten der Auftakt einer echten Reform unseres Bürokratiestaats sein. Die beschlossenen Gesetzentwürfe seien der erste Schritt von vielen. So sieht das auch Carsten Wildberger selbst.
Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Wir machen Dinge anders. Und gleichzeitig ist das auch ein anstrengender Prozess. Da gibt es nicht einfach einen Knopf, den man drücken kann und alles wird wunderbar.
Für den Digitalminister bleibt in Sachen Bürokratieabbau also noch viel zu tun.
Columba Krieg. Wenn die Kosten steigen, dann führt das in den sozialen Sicherungssystemen irgendwann zu höheren Beiträgen. Bei der Pflege kommt hinzu, dass die Versorgung lückenhaft ist und dass Pflegekräfte über begrenzte Zuständigkeiten klagen. Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen hat nun ein Gesamtkonzept für die Pflege angekündigt. Arbeitsgruppen werden sich mit Finanzierung und Versorgung beschäftigen und sollen auch pflegende Angehörige in den Blick nehmen. Über den 12. Deutschen Pflegetag berichtet Volker Fintermer.
Eines fällt auf bei diesem Pflegetag, der ja auch als Kongress oder Messe für die Branche zu verstehen ist. Es sind viele junge Menschen da. Das Interesse am Pflegeberuf scheint gewachsen zu sein, zumal der Bedarf in den kommenden Jahren unweigerlich weiter wachsen wird. Und anders als in vielen anderen Berufen sitzt man nicht den ganzen Tag am Schreibtisch oder vor dem Computer, sondern hat mit Menschen zu tun. Gerade die soziale Dimension macht den Beruf inzwischen für viele interessant. Und auch bei der Bezahlung hat es einen nicht unerheblichen Aufholprozess gegeben. Erst gestern hatte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen mitgeteilt, dass die Lohn- und Gehaltssteigerungen mit über 4% in diesem Bereich überdurchschnittlich ausgefallen sind. Allein damit geht unweigerlich auch ein Anstieg der Eigenfinanzierungsanteile in der Pflege einher. Umso mehr muss es in den Augen des Deutschen Pflegerats auch darum gehen, die Pflege künftig besser und umfassender aufzustellen, als es bislang der Fall ist.
Wir sind hier, tausende Menschen, die jeden Tag Pflege verantworten. In Kliniken, in Heimen, in der ambulanten Versorgung, in Forschung, in Lehre und in der Selbstverwaltung. Wir sind hier nicht nur, weil wir gebraucht werden, wir sind hier, weil wir gestalten wollen. Weil Pflege Zukunft ist.
So Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, der als einziger Berufsverband im Gesundheitswesen noch als Verein organisiert ist und trotz der allgemeinen Anerkennung und der finanziellen Unterstützung durch den Bund noch keinen vergleichbaren Status hat wie etwa die Ärztekammern. In dieser Hinsicht wird das Pflegekompetenzgesetz, das morgen im Bundestag verabschiedet werden soll, als ein wichtiger erster Fortschritt gesehen, auch wenn es für Vogler letztlich nur ein Schritt ist, dem weitere folgen müssen.
Handlungsspielräume wirken nur, wenn sie auch finanziert, abrechenbar und klar geregelt sind, mit echten Zuständigkeiten und festen Strukturen statt endloser Modellprojekte. Befugniserweiterung ja, aber gestaltet durch die Profession und ausgeübt durch die Profession bis in die letzte Konsequenz.
Und dazu gehört für den Deutschen Pflegerat unweigerlich auch die weitere Aufwertung des Berufsbildes und eine neue Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten auf Augenhöhe und nicht als nachgelagerte Tätigkeit ohne eigene Entscheidungsbefugnis. In dieser Hinsicht hat der Deutsche Pflegerat auch Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen auf seiner Seite. Die hatte in ihrer Eröffnungsrede betont, dass dem Pflegekompetenzgesetz, das morgen vom Bundestag auf den Weg gebracht werden soll, weitere Schritte in dieser Richtung folgen werden.
Wir werden die Pflege auch in ihrer ganzen Bandbreite stärken, dass wir die Pflege aufwerten und wir wollen, dass das System durchlässig ist. Wer sich weiterentwickeln möchte, soll dazu auch die Chance haben. Denn unser Ziel ist klar, wir brauchen mehr Menschen in der Pflege, wir wollen sie für die Pflege begeistern und wir wollen sie vor allem auch im Beruf halten.
Das war zumindest eine eindeutige Absichtserklärung der Ministerin. Wer jedoch darauf gehofft hatte, auf dem Pflegetag Antworten auf die wachsenden Finanzierungsprobleme in der Pflegeversicherung zu erhalten, der wurde enttäuscht. Einmal mehr verwies die Gesundheitsministerin auf die eingesetzte Bund-Länder-Kommission, die grundlegende Vorschläge unterbreiten soll. Und auch die Frage, wie sie dem aktuellen Defizit begegnen will, um einen erneuten Anstieg des Beitragssatzes in der Pflege im kommenden Jahr abzuwenden, ließ Wagen heute noch offen.
Unser Hauptstadtkorrespondent Volker Fintermann. Vor 2 Wochen hatte der Innenminister von Thüringen gewarnt. Georg Mayer sieht Anhaltspunkte dafür, dass die AfD mit dem Instrument parlamentarischer Anfragen für Russland spionieren könnte. Bekannt ist, dass die AfD Waffenlieferungen für die Verteidigung der Ukraine ablehnt, ebenso Sanktionen gegen das Angriffskrieg führende Russland. Und die AfD möchte wieder Gas und Öl aus Russland beziehen. 3 Haltungen im Sinne des Kreml-Regimes. Am Nachmittag beschäftigte sich der Deutsche Bundestag mit dem Verhältnis der AfD zu Russland. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Welche waren die Kernvorwürfe an die Adresse der AfD in dieser Aktuellen Stunde?
Ja, es war eine Aktuelle Stunde, die die Koalitionsfraktionen, also das heißt die Union und die SPD, aufgesetzt hatten. Sie hatten ja eben den Anlass schon genannt. Das sind die Anfragen der AfD in Richtung der kritischen Infrastruktur, aber auch zu militärischen Belangen. Da geht es um die Frage von Routen für Truppentransporte. Aber es geht auch um das Frageverhalten, zum Beispiel im Bundestag. Das hat der Unionsabgeordnete David Gregos nochmal aufgegriffen. Der hat das Frageverhalten der AfD zum Beispiel im Digitalausschuss beschrieben und hat damit auch gleich seinen Verdacht gegen die AfD begründet.
Sie fragten zudem nach Standorten mit einer funktionsfähigen Notstromversorgung, durch die auch langfristige Krisenlagen abdecken kann. Und als Krönung fragten sie nach internen Notfall- und Redaktionsplänen im Digitalministerium für den Fall von Cyberangriffen. Meine Damen und Herren, eine bessere Vorbereitung für digitale Sabotageakte kann ich mir kaum vorstellen und Putin, Lukaschenko und Co. eben auch nicht.
Ja, und das ist halt eben der Vorwurf, dass Daten, die erhoben werden, auch wenn es keine geheimen Daten sind, dann möglicherweise im Sinne Russlands verwendet werden. Dabei ist es aber nicht geblieben bei diesem reinen Frageverhalten. Es ging noch um weitere Vorwürfe in Richtung der AfD. Es ging Besuche, Näheverhältnissen, zum Beispiel Besuche in der russischen Botschaft durch Tino Chrupalla. Es geht um Ermittlungen gegen den Europaabgeordneten, ehemaligen Bundestagabgeordneten Peter Büströn, der beschuldigt wird, Geld aus Russland angenommen zu haben. Ein Mitarbeiter der AfD, Ulrich Öhme, wurde kürzlich ein Hausausweis für den Bundestag verwehrt wegen russischer Geheimdienstkontakte, bestätigt jetzt erst durch ein Berliner Gericht. Es ging auch um Fragen von regelmäßigen Reisen von AfD-Politikern nach Russland, die thematisiert wurden. Und gerade heute hatte die Tagesschau dann über neu geplante Reisen nach Russland berichtet. Also das Fazit der Koalition ist, dass die AfD ein Sicherheitsrisiko ist und Handlangerdienste für Moskau in Deutschland betreibt.
Wie hat die AfD darauf reagiert?
Da habe ich ehrlicherweise zwei Reaktionen gesehen, die das Bild der Redner geprägt haben. Sie hat zum einen ihr Frageverhalten in den Parlamenten verteidigt, hat gesagt, das sind doch alles Punkte im legitimen Interesse der Opposition und damit halt auch der Bürger. So hat es dann heute Stefan Keuter dargestellt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD.
Und anders als sie uns unterstellt, stellen wir keine Fragen für Russland, sondern zu allem, was deutsche Sicherheit betrifft. Also auch zu Russland oder zu Nord Stream 2, wo die Regierung der Bevölkerung immer noch die Wahrheit schuldig ist.
Wobei man halt auch sagen muss, dass Stefan Keuter selbst enge Kontakte nach Russland hat und eben genau diese neu geplanten Reisen für die AfD-Fraktion jetzt genehmigt hat. Auf der anderen Seite gab es auch den politischen Gegenangriff, unter anderem von Markus Frohnmeier und Stefan Brandner. Stefan Brandner hat von, Zitat, Panik Popanz gesprochen, der aufgerufen werde. Markus Frohnmeier, dem selbst vor einigen Jahren vorgeworfen ist, dass er unter der Kontrolle Russlands steht, der hat gesagt, naja, sie wollen damit nur ablenken von den wirklichen Problemen im Land, also das heißt von der wirtschaftlichen Lage. Aber meiner Ansicht nach hat die AfD ihr Frageverhalten nicht erklärt und hat auch manche Punkte dann eher, wie soll ich sagen, etwas unter den Teppich geklärt, hat zum Beispiel Ermittlungen gegen Peter Büströn fast ins Lächerliche gezogen.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat heute das Verbot des sogenannten Vereins Muslim Interaktiv angekündigt. Begründung: Diese Gruppe richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und Völkerverständigung. Die interaktiven Muslime fordern unter anderem die Einführung eines sogenannten Kalifats und verlassen damit den Boden des Grundgesetzes. Markus Pindua.
Das Bundesinnenministerium hat die islamistische Gruppierung Muslim Interaktiv verboten. Der Verein wird aufgelöst und sein Vermögen beschlagnahmt. Bundesinnenminister Dobrindt.
Ich darf an der Stelle sagen, dass wir Muslim Interaktiv deswegen verbieten, weil Muslim Interaktiv gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt und weil sie gegen die Völkerverständigung verstößt.
Diese beiden Vorwürfe hätten die Ermittlungen konkret nachweisen können, so Dobrindt weiter.
Der Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass Muslim Interaktiv in der Vergangenheit wiederholt die Einführung eines Kalifats gefordert hat, damit deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass sie sowohl die Demokratie als auch den Rechtsstaat ablehnt.
Muslim Interaktiv verstoße außerdem gegen den Gedanken der Völkerverständigung, weil der Verein das Existenzrecht Israels bestreite. Durch die Forderung der Errichtung eines Kalifats verdeutliche Muslim Interaktiv außerdem die Souveränität anderer Staaten nicht anzuerkennen. Seit dem frühen Morgen fanden aufgrund gerichtlicher Anordnungen Durchsuchungen in mehreren Objekten in Hamburg, Berlin und Hessen statt. Es werden auch Ermittlungsverfahren gegen die Vereine Generation Islam und Realität Islam geführt. Diese Organisationen seien dringend verdächtig, die gleichen Ziele wie Muslim Interaktiv zu verfolgen. verfolgen bzw. Teilorganisationen zu sein. Muslim Interaktiv spricht eine junge Zielgruppe an und macht dies vorwiegend auf Social-Media-Kanälen wie TikTok und Instagram, wo der Verein mehrere 10.000 Follower hat und 100.000-fach angeklickt wird. Auf einem YouTube-Kanal treten junge islamistische Prediger auf. Hamburgs Innensenator Grote bezeichnete das Verbot als Schlag gegen den modernen TikTok-Islamismus.
Muslim Interaktiv ist eine sehr aktive, gefährliche, moderne islamistische Vereinigung, die gerade im Bereich Social Media, im Bereich Ansprache von Jugendlichen sehr, sehr aktiv war, auch eine große Reichweite hatte, immer wieder durch Aktionen auf sich aufmerksam gemacht hat.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht bei allen drei Vereinigungen eine ideologische Nähe zur fundamentalistisch-islamistischen Gruppierung Hizb-ut-Tahrir, für die in Deutschland bereits seit 2003 ein Betätigungsverbot gilt. Die gesellschaftspolitischen Forderungen und Ziele des islamistischen Vereins Muslim Aktiv sind seit geraumer Zeit bekannt. Muslim Interaktiv will den Islam als alleiniges gesellschaftliches Ordnungsmodell verwirklichen, will das Kalifat, also eine islamische Weltregierung mit Absolutheitsanspruch. Es kommt noch eine wichtige, unabdingbare Einschätzung hinzu. Muslim Interaktiv agiere in kämpferisch-aggressiver Weise gegen die verfassungsmäßige Ordnung, so Minister Dobrindt. Dies sei zum Beispiel dadurch belegt, dass der Verein zur Umsetzung seiner verfassungsfeindlichen Ziele anhaltend öffentlich aufrufe.
Unser Sicherheitskorrespondent Markus Pindur und wir kommentieren das Verbot des verfassungsfeindlichen Vereins nach 19.05 Uhr. Eine Wende der Migrationspolitik gehörte zum Beginn der schwarz-roten Koalition neben Sicherheit und Wirtschaft zu den wichtigsten Ankündigungen. Vor allem CDU und CSU möchten ausreisepflichtige Personen vermehrt zurückführen. Vor wenigen Tagen hatte Bundesaußenminister Johann Wadephul gesagt, er hielte eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Herkunftsland in größerem Umfang derzeit angesichts der Zerstörungen für schwierig. In Teilen der CDU und CSU war diese Bewertung auf Unverständnis gestoßen. Gudula Geuter berichtet.
Man kann es nüchtern sehen wie Irene Mihalic. Zur Situation in Syrien sagt die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen.
Es gibt eine Einschätzung des Auswärtigen Amtes über die Sicherheitslage in Syrien, die ist aus März. Die hat noch zur Bewertung, dass es dort eben vor Ort nicht gut aussieht. Wenn man jetzt eine andere Einschätzung haben möchte, dann muss das Auswärtige Amt entsprechend eine solche vornehmen. Und dann kann man auf Basis dieser Einschätzung entscheiden, ob es möglich ist, halt eben auch Menschen wieder zurückkehren zu lassen nach Syrien. Aber das wäre sozusagen die Grundlage dafür und nicht dieser politische Streit, der gerade geführt wird.
Ganz so nüchtern sehen es einige in der Unionsfraktion offenbar nicht. Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte in der vergangenen Woche bei Parteifreunden für Unruhe gesorgt, als er in einem stark zerstörten Vorort von Damaskus Zweifel geäußert hatte, ob dort derzeit ein menschenwürdiges Leben möglich wäre. Gestern erklärte er sich in der Fraktion. Darüber, wie viel Rückhalt ihm dort signalisiert wurde, gibt es unterschiedliche Berichte. Da geht es weniger um die Rechtslage und die Folgen, stattdessen mehr um Stimmungen und öffentliche Eindrücke. Laut Teilnehmern rügte Fraktionschef Jens Spahn, schon eine Äußerung, wie aktuell zu Syrien, reiche leider, um die Arbeit der Koalition mit Streit zu überdecken, die laut Spahn doch gerade im Bereich der irregulären Migration erfolgreich sei. Bundeskanzler Friedrich Merz soll Wadephul in der Fraktionssitzung ausdrücklich gelobt haben. Dessen Auftritt allerdings sorgte mindestens in einem Punkt für neue Irritation. Mit der Aussage nämlich, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945. Von
Formulierungen, von denen manche auch besser nicht gewählt worden wären,
spricht der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen in RTL NTV, fügt aber hinzu.
In der Sache sind wir völlig einig. Der Bundeskanzler hat das auch gesagt. Alle unterschreiben das, auch selbstverständlich der Bundesaußenminister hat nie was anderes gesagt. Es ist kein Bürgerkrieg mehr in Syrien. Der Grund der Aufnahme unserer Hilfsbereitschaft war der Bürgerkrieg. Wenn das zu Ende ist es die Aufgabe der Syrer, ihr Land, ihre Heimat wieder aufzubauen, soweit sie nicht hier bei uns in Arbeit sind und unser Land mit aufbauen. Davon gibt es auch Hunderttausende.
In der Allgemeinheit will das Nala Osman vom Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine nicht stehen lassen. Die Anwältin mit dem Schwerpunkt Migrationsrecht sagt zur Situation in Syrien.
Wir haben immer noch Unruhen und Auseinandersetzungen in verschiedenen Städten in Syrien. Und die jetzige Regierung ist natürlich sehr gewillt und versucht, mit allen Kräften Sicherheit im Land wiederherzustellen. Aber wir können nicht sagen, dass es in einigen Städten jetzt sicher ist und in anderen nicht, weil es tatsächlich total unübersichtlich ist.
Sie zeigt sich irritiert darüber, dass gerade allgemein über die Rückkehr von Syrern gesprochen wird, ohne zu differenzieren.
Alleine gestern kam ein Pharmazeut zu mir, der seit 2 Jahren in Deutschland ist und Angst hat, abgeschoben zu werden. Ein Ingenieur, der seit 1,5 Jahren hier ist und bereits C1 gelernt hat. Und ein ITler, der jetzt eine Abschiebung nach Griechenland hat. Diese Menschen brauchen wir hier in Deutschland und die haben wirklich alles getan, weil man ja sagt, integriert euch, geht arbeiten, lernt die Sprache und jetzt aber ihnen das Gefühl gibt, nein, wir wollen euch jetzt ganz schnell zurückschicken, weil ihr sollt ja euer Land mit aufbauen. Und diese Demotivierung und dieses Gefühl, dass man einfach nicht mehr hierher gehört, ist natürlich eine sehr, sehr große Angst jetzt verbreitet unter den Syrern.
Befremdet von der sehr allgemeinen Diskussion in der Union zeigt man sich auch beim Koalitionspartner SPD.
Wir machen jetzt hier nicht den zweiten Schritt vor dem ersten, sondern der erste Schritt, den wir machen wollen und der ist im Koalitionsvertrag vereinbart, das ist die Rückführung von Gefährdern, denjenigen, die hier schwerste Straftaten, Kapitalverbrechen begangen haben.
Sagt Dirk Wiese, der parlamentarische Geschäftsführer. Das müsse vorbereitet werden in Abstimmung mit den Bundesländern. Er sieht hier Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der Pflicht.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Die Bundesregierung bietet afghanischen Staatsbürgern, die im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms eigentlich nach Deutschland kommen sollten, offenbar Geld und Sachleistungen an, wenn sie auf eine Einreise nach Deutschland verzichten. Philipp Eckstein.
Für die innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Bünger, ist das Angebot der Bundesregierung ein Skandal. Es gehe um Menschen, die nachweislich von den Taliban besonders gefährdet sind. Die grüne Innenpolitikerin Gambia nennt das Angebot zynisch. Für die betroffenen Menschen bestehe in Afghanistan Lebensgefahr. Aktuell warten in Pakistan weiterhin rund 2000 Afghaninnen und Afghanen auf eine Ausreise nach Deutschland. Sie haben in den vergangenen Jahren die grundsätzliche Zusage erhalten, dass sie einreisen dürfen. Die Verfahren dauern allerdings bereits sehr lange. In einem Schreiben im Auftrag des Bundesinnenministeriums wurde nun einem Teil der Wartenden angeboten, mehrere tausend Euro und Sachleistungen dafür, dass sie auf ihre Aufnahmezusage verzichten. Verbunden mit dem Hinweis, die Bundesregierung könne nicht garantieren, alle Aufnahmeverfahren bis Jahresende abzuschließen. Bis dahin gilt eine Frist, danach droht Pakistan, die Wartenden nach Afghanistan abzuschieben.
Philipp Eckstein. Das Aachener Landgericht hat einen Krankenpfleger wegen 10-fachen Mordes und 27-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Thomas Wenkert.
Der heute 44-Jährige soll für 10 Morde und 27 Mordversuche verantwortlich sein. Die Taten passierten 2023 und 2024 auf der Palliativstation des Krankenhauses. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und sprach auch ein lebenslanges Berufsverbot aus. Der Richter betonte in seiner Urteilsbegründung, dass der ehemalige Pfleger unter einer Persönlichkeitsstörung leide. Er hatte keine persönliche Zuwendung zu dem Patienten, sprach über diese häufig zynisch. Er habe sich befugt gefühlt, über das Leben der Patienten zu entscheiden, erklärte das Gericht. Sein Ziel sei es gewesen, während seiner Schicht Ruhe zu haben. Dafür habe er Überdosen von Schmerz- und Narkosemittel verabreicht. Der Angeklagte wusste, dass die Patienten daran sterben könnten. An der heutigen Urteilsverkündung nahmen auch zahlreiche Angehörige der Opfer teil. Der Prozess habe viele emotional mitgenommen, sagte ein Anwalt. Dem Angeklagten droht jetzt ein weiterer Prozess. Es werde weiter ermittelt. Mehrere Todesfälle würden derzeit untersucht, weitere Leichen exhumiert.
Thomas Wenkert. Die EU-Kommission möchte die Fahrzeiten von Schnellzügen zwischen europäischen Hauptstädten deutlich verringern. Jörg Seiselberg.
Weniger kurze Flüge zwischen den Metropolen in Europa, stattdessen vor allem Reisen in der Bahn mit Hochgeschwindigkeitszügen. Das ist das Ziel des Hochgeschwindigkeitsaktionsplans der EU-Kommission. In den nächsten 15 bis 25 Jahren soll massiv investiert werden in schnellere, verlässliche und grenzübergreifende Bahnverbindungen, mit Hilfe von EU-Geldern, aber auch nationalen und privaten Mitteln. Teil des Aktionsplans ist zudem eine bessere Vernetzung der Hochgeschwindigkeitszüge in Europa mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Umsetzung des Plans für mehr Hochgeschwindigkeitsbahnen wäre eine der größten europäischen Investitionsinitiativen. Die EU-Kommission schätzt die Kosten für die nächsten 25 Jahre auf fast 550 Milliarden Euro. Ziel ist es, mit den Mitgliedstaaten die konkrete Umsetzung und gemeinsame Finanzierung des Bahnhochgeschwindigkeitsaktionsplans im kommenden Jahr zu beschließen. Deutschland hat im europäischen Vergleich großen Aufholbedarf. Mehr als die Hälfte des europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes liegt in Spanien und Frankreich. Deutschland folgt deutlich abgeschlagen auf Platz 3, gleichauf mit Italien. Parallel zum Ausbau der Hochgeschwindigkeitsbahnen in Europa will die EU-Kommission Flugzeuge und Schiffe umweltfreundlicher machen und die Umstellung auf erneuerbare Treibstoffe fördern.
Jörg Seiselberg. Die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr in unserer Sendung Das war der Tag. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast Der Tag online zu finden in unserer Deutschlandfunk-App und auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke.